Nach einer Weile stieß er auf ein Unternehmen, dessen Produkte seinen Vorstellungen entgegenkamen. Hawks Ocean Technologies im kalifornischen Point Richmond genoss nicht nur einen tadellosen Ruf in der Branche, sondern wurde auch regelmäßig zu Hollywood-Produktionen herangezogen, um den Spekulationen einen soliden Unterbau zu verschaffen. Graham Hawks, ein namhafter Ingenieur und Erfinder, hatte die Firma Mitte der 90er Jahre gegründet, um sich den Traum vom Fliegen zu ermöglichen. Unter Wasser. Roskowitz legte einen Wunschzettel und eine größere Menge Geld auf den Tisch und machte zur Bedingung, dass die Konstrukteure jeden noch so eng gefassten Zeitrahmen unterboten. Das Geld tat das Seine. Als die Wissenschaftler um 10.30 Uhr den Pier des Welldecks betraten, jeder in einen wärmespeichernden Neoprenanzug gehüllt, der nur das Gesicht freiließ, freute sich Roskowitz zur Abwechslung, diesen klugen Leuten was erzählen zu können. Die Soldaten und die Besatzung hatten ihre Einweisung schon in Norfolk erhalten. Die meisten von ihnen waren Navy Seals mit Schwimmhäuten zwischen Fingern und Zehen. Aber Roskowitz war fest entschlossen, auch die Wissenschaftler fahr- und gefechtstauglich zu machen. Er wusste, dass im Verlauf solcher Expeditionen Dinge geschehen konnten, an deren Ende vielleicht ein Zivilist die entscheidende Rolle spielte. Er gab Browning Anweisung, eines der vier Tauchboote von der Decke zu lassen und sah zu, wie Deep Flight One langsam herabsank. Von unten glich das Boot einem überdimensionalen Ferrari ohne Räder, bestückt mit vier langen, schlanken Röhren. Er wartete, bis es auf Augenhöhe hing, 4 Meter über dem geplankten Boden des Decks und genau über der Bassinabdeckung. Auch aus dieser Perspektive hatte es wenig Ähnlichkeit mit einem klassischen Tauchfahrzeug. Flach und breit, von annähernder Rechteckform, mit 4 Antriebs- und Steuerdüsen an der Rückseite und 2 teilverglasten Körperröhren, die schräg aus der Oberfläche wuchsen, erinnerte das Deep Flight eher an ein kleines Raumschiff. Unterhalb der transparenten Kuppeln entsprangen mehrgelenkige Greifarme. Das auffälligste waren die Stummelflügel zu beiden Seiten.
»Sie finden, es sieht aus wie ein Flugzeug«, sagte Roskowitz. »Und da haben Sie recht. Es ist ein Flugzeug und ebenso wendig. Die Tragflächen erfüllen dieselbe Funktion, mit dem kleinen Unterschied, dass ihre Profile in die entgegengesetzte Richtung wirken. Beim Flugzeug sorgen sie für Auftrieb. Die Flügel eines Deep Flight hingegen erzeugen einen Sog nach unten und wirken dem Auftrieb entgegen. Auch der Steuermechanismus ist der Luftfahrt abgeguckt. Man sinkt nicht wie ein Stein, sondern bewegt sich in einem Neigungswinkel bis 60 Grad, fliegt elegante Kurven, gelangt blitzschnell runter oder rauf. Wusch, wusch.
Er machte es mit der flachen Hand vor und deutete auf die Körperhüllen.
Der Hauptunterschied zum Flugzeug ist, dass man nicht sitzt, sondern liegt. So bleiben wir bei 3x6 Metern Kantenlänge unter einer Höhe von 1,40 Meter.
»Wie tief taucht dieses Flugzeug?« fragte Weaver.
»So tief Sie wollen. Sie könnten geradewegs zum Grund des Marianengrabens fliegen und würden keine 1,5 Stunden dafür brauchen. Das Baby legt 12 Knoten vor.« Es hat eine Hülle aus Keramik, die Sichtkuppeln bestehen aus Acryl, eingefasst von Titaniumhüllen, absolut tiefentauglich. Man genießt einen sensationellen Rundumblick, was in unserem Fall heißt, rechtzeitig verschwinden oder feuern zu können, je nachdem.
Er zeigte zur Unterseite.
Wir haben unsere Deep Flights mit 4 Torpedos ausgestattet. 2 von den Dingern haben eine begrenzte Sprengkraft. Sie können einem Wal böse Wunden beibringen und ihn möglicherweise töten. Die anderen 2 reißen größere Löcher. Sie sprengen Stahl und Gestein und können einem ganzen Rudel zusetzen. Das Feuern überlassen Sie bitte dem Piloten. Es sei denn, er ist tot oder bewusstlos und lässt Ihnen keine andere Wahl.
Roskowitz klatschte in die Hände.
Okay. Sie können sich nun darum balgen, wer als Erster einsteigt und Probe fährt. Ach ja, was Sie noch interessieren dürfte. Der Sprit reicht für 8 Stunden Flugzeit. Sollten Sie irgendwo hängen bleiben, versorgen Sie die lebenserhaltenden Systeme 96 Stunden lang mit Sauerstoff. Aber keine Angst. Bis dahin hat die Navy, Gottes eigene Armee, sie längst gerettet. Wer will?
Ohne Wasser?
Fragte Shankar und sah skeptisch nach unten. Roskowitz grinste.
Wären Ihnen 15.000 Tonnen genug?
Ich, denke schon.
Gut. Fluten wir das Deck.
Combat Information Center. 2 Funker hatten die Plätze von Crow und Shankar eingenommen, solange die Wissenschaftler in Roskowitz Reich weilten. Sie schlugen die Zeit tot. Streng genommen hätten sie den Mund halten und die Ohren aufsperren müssen, aber sie hatten ja ihren Computer und sie hatten Shankars Sosos Crew auf dem Festland. Was immer aus den Tiefen des Meeres drang, wurde dort von diversen elektronischen Systemen und menschlichen Sinnesorganen erfasst, vorselektiert, ausgewertet und kommentiert per Satellit zur Independence geschickt. Obschon Crows Botschaft vom Schiff ausgesendet worden war und die Independence mitlauschte, war sie nur einer von vielen Horchposten. Eine mögliche Antwort der Irr würde sämtliche atlantischen Hydrophone erreichen. Aus der räumlichen Verteilung und der Verschiebung von Zeitintervallen beim Eintreffen würde der Computer den Punkt errechnen, von dem das Signal ausging, es ins CIC schicken und dabei unmissverständlich auf sich aufmerksam machen. Im festen Vertrauen auf die Technik hatten die Männer begonnen, über Musik zu diskutieren. Bald bekam die Auseinandersetzung etwas Hitziges. Nachdem sich die Temperamente an der Glaubwürdigkeit weißer Hip-Hop-Künstler entzündeten, warf keiner überhaupt noch einen Blick auf die Monitore, bis einer der beiden nach seinem Kaffee griff und dabei zufällig den Kopf wandte. Sein Blick blieb hängen.
»Hey, was ist das denn?«
Über zwei Monitore zuckten farbige Frequenzlinien. Der andere riss die Augen auf.
»Wie lange sind die schon da?«
»Weiß nicht.« Der Funker starrte auf die Linien.
»Wir hätten was reinbekommen müssen vom Festland. Warum melden die sich nicht? Sie müssen das doch auch empfangen haben.«
»Ist das die Frequenz, auf der Crow gesendet hat?«
»Keine Ahnung, was die gesendet hat. Man hört nichts.«
»Muss irgendwas im Ultra- oder Infraschallbereich sein.« Der andere überlegte.
»Okay, das nächste Hydrophon sitzt vor Neufundland. Schall braucht seine Zeit. Die anderen haben es noch nicht empfangen. Also sind wir die Ersten, bei denen es einläuft. Das kann nur heißen...«
Sein Partner sah ihn an.
»Es kommt von hier.«